Es ist der 2.10.2022 im bayerischen Aschau. Eine Gruppe junger Menschen feiert in einer Diskothek. Die Stimmung ist ausgelassen. Niemand von ihnen ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass eine von ihnen diese Nacht nicht überleben wird.
Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen und verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld
und das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Sophie Launroth
und Rechtsanwalt Christian Klages. Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Fall. Und vielleicht haben einige von euch den auch schon gehört. Aber bevor wir starten, wie geht's dir denn, Christian? Was gibt's Neues bei dir?
Mir geht es gut, wenn ich hier so rausschaue. Die Sonne strahlt über Köln und zwar schon seit Tagen. Ne? Es fühlt sich an wie Juli, August. Wie ist es bei dir in Berlin? Hast du auch so schönes Wetter?
Bei uns auch total tolles Wetter. Also gestern war es mir teilweise schon zu warm bei uns. Ja. Mein Auto hat gestern angezeigt 34 Grad in der Sonne. Also ich habe schon geschwitzt, aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich, wenn die Sonne scheint.
Ich freue mich auch total, aber es ist witzig. Ne? Man wartet die ganze Zeit darauf, dass endlich die Sonne kommt und wenn sie dann knallt, dann
dann sagt man, okay, reicht jetzt auch. Ja. Muss jetzt nicht noch wärmer werden.
Genau. Wie nutzt du denn die Zeit? Also was machst du bei dem schönen Wetter? Gehst du raus? Gehst du mit deinen Hunden spazieren oder was?
Ja,
du?
Genau. Ich gehe gern mit denen dann raus, aber ich versuche nicht in der Mittagssonne mit denen rauszugehen. Das ist denen dann sonst auch zu heiß oder wir gehen dann halt auch nur im Schatten. Ansonsten arbeite ja von zu Hause aus und dann setze ich mich auch ganz oft einfach auf den Balkon. Da ist nämlich gerade Schatten, wenn da Sonne drauf ist, das knallt so doll, das ist zu heiß, aber dann nutze ich halt gern das schöne Wetter, dass ich dann auf dem Balkon arbeite. Das finde ich immer ganz, ganz angenehm. Und du?
Ich würde eigentlich auch gerne draußen arbeiten und ich nehme mir das auch immer vor und ich denke mir immer so, warum gehst du nicht mal raus, ne, irgendwie, aber ich tue mich dann immer schwer, auf meinem Notebook da alles zu erkennen und dann muss ich ja zwischendurch auch immer wieder mit Mandanten telefonieren oder so.
Ja.
Und das ist schwierig draußen. Ne? Ich finde das auch so ein bisschen unseriös. Ja? Also da telefoniert jemand mit mir über ein für ihn oder für sie wichtiges Thema und bei mir zwitschern im Hintergrund die Vögel.
Ja, das verstehe ich. Das passt natürlich zu deiner Arbeit dann nicht so gut. Ich habe ja tagsüber meistens nur unseren Call oder mal was ganz Legeres. Also da stört es dann niemanden, wenn ich jetzt bei meinem kurzen Call mal draußen bin. Aber ansonsten würde ich das dann an deiner Stelle natürlich auch lieber machen, wo man jetzt nicht von außen noch irgendwie gestört werden kann.
Machst du denn auch Sport dann bei dem schönen Wetter draußen?
Also Sport mache ich draußen eigentlich nicht. Das ist mir dann tatsächlich auch zu warm. Ich hatte mir gestern vorgenommen, Sport zu machen, habe es dann aber zeitlich nicht mehr geschafft. Vielleicht schaffe ich es ja heute, aber heute ist eigentlich erstmal Ansatzfärben angesagt. Das ist erstmal wichtiger. Wir müssen ja Prioritäten setzen. Haaransatz, genau.
Okay, also man sieht es nicht, aber du hast da wahrscheinlich einen ganz eigenen Blick drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr penibel und einmal im Monat, da muss ich ran.
Das Problem kenne ich nicht. Ich habe ja schon ganz lange überhaupt gar keine Farbe mehr.
Ja, das stimmt. Da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen.
Nee, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr früh graue Haare bekommen. Ne? Also ich glaube schon mit Mitte 20 ging das los. Also,
oha, okay.
Ja, mich stört es aber gar nicht so. Ich bin froh, dass ich Haare habe und noch kein Problem mit Geheimratsecken und so, sondern sie sind zwar weiß, aber ich habe noch welche.
Ja. Das stimmt und das ist das Wichtigste.
Ja, das stimmt. Ja, ich versuche bei dem Wetter schon Sport draußen zu machen. Mir ist es allerdings auch zu heiß. Man kann dann vielleicht eher morgens oder abends das machen. Ich gehe manchmal eine Runde joggen, beziehungsweise ich fange jetzt gerade wieder an und mache dann so kleine Runden.
Ja, auf jeden Fall. Das machen bei uns hier in Berlin auch die meisten dann morgens noch vor der Arbeit, dann ist es nicht so heiß. Und da kann man noch trotzdem das schöne Wetter genießen.
So, aber jetzt genug des Geplänkels. Lass uns mal loslegen. Ich würde gerne noch kurz etwas auflösen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Fall 5 von uns. Da ging es um das junge Mädchen, was in der Schule dem Mitschüler in den Rücken gestochen hat. Da mussten wir am Ende so ein bisschen offen lassen, ne, wie die Strafe dann letztlich ausgefallen ist für sie. Und da hat uns jetzt ein Zuhörer geschrieben, vielen Dank dafür, und hat das aufgelöst und hat mir mitgeteilt, was da rausgekommen ist. Und zwar, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört vielleicht mal rein, ganz, ganz spannender Fall. Aber jedenfalls ist sie, nachdem der BGH gesagt hat, die psychologische Erkrankung müsse bei dem Strafmaß mehr berücksichtigt werden, hat dann letztlich das Gericht entschieden, dass die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt ist. Sie musste also dann tatsächlich nicht ins Gefängnis. Aber sie musste in einer psychiatrischen Klinik, in einer geschlossenen, untergebracht werden. Das hat das Gericht so entschieden. Das als Auflösung noch. Wir hatten ja versprochen, ne, wenn wir da was hören, dann teilen wir euch das gerne mit.
Ja, danke auf jeden Fall für die Auflösung. Ich denke, jetzt können wir alle besser auch damit abschließen. Und heute geht es um einen Fall. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht haben einige von euch davon schon gehört, weil der nämlich ziemlich viel in den Medien war. Der befasst sich nämlich mit einer Partynacht, die nicht nur für eine Person in einem Albtraum endete. Das war ein ziemlich verrückter Fall, weil eben bis zum Ende nicht wirklich klar ist oder war, was da jetzt wirklich passiert ist.
Also ein ganz spannender Fall. Tatsächlich könnte es gut sein, dass ihr hier und da schon mal davon gehört habt. Es gibt auch eine sehr sehenswerte NDR-Dokumentation darüber. Die kann ich nur jedem empfehlen, der sich für diesen Fall interessiert. Aber worum geht's genau? Also es ist die Nacht zur deutschen Einheit in einer kleinen bayerischen Gemeinde. Und diese Nacht artet völlig aus. Aus einem 10-minütigen Heimweg einer jungen Studentin wird eine unmögliche Rückkehr. Sie kehrt nicht zurück. Und aus einer nächtlichen Joggingrunde wird ein fataler Fehler. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Aber bevor wir starten, noch eine Content-Warnung. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt, Verletzungen und Tod. Wenn dich das belastet, hör bitte nur weiter, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wenn dich die Inhalte dieser Folge belasten, findest du in den Shownotes Telefonnummern für Unterstützung. Es ist der Abend des 2. Oktober 2022, als die 23 Jahre junge Hanna den Tag der Deutschen Einheit mit ihren Freunden feiern will. Sie glühen gemeinsam vor und begeben sich dann in den Eiskeller. Der Eiskeller ist eine Diskothek im bayerischen Aschau im Chiemgau. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt das tragische Ende dieses Abends vorhersagen können, denn die Medizinstudentin kommt nicht nach Hause. Die Kameras des Eiskellers sind das letzte existierende Lebenszeichen von ihr. Am Nachmittag des darauffolgenden Tages, dem 3. Oktober, geht ein Notruf bei der Polizei ein. In der Prien, dem örtlichen Fluss, wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wird identifiziert. Es ist die vermisste Hanna W., die jetzt auch zwischenzeitlich von ihren Eltern gesucht wird. Als Todesursache wird das Ertrinken festgestellt. Die Leiche weist schwere Kopfverletzungen, beidseitig gebrochene Schulterblätter und eine beachtliche Blutalkoholkonzentration von 2,06 Promille auf. Teile ihrer Kleidung fehlen. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte, denn schon bei diesen Fakten gehen die Interpretationen auseinander. Sind diese Verletzungen unfalltypisch? Oder ist das ein Hinweis auf Fremdverschulden? Die Rechtsmedizin, die die Leiche untersucht, geht von einem gewaltsamen Tod aus. Ein herangezogener Profiler und letztendlich auch die Kripo sehen ein sexuell begründetes Tötungsdelikt. Bei den weiteren Ermittlungen wird die Polizei auf einen mysteriösen Jogger aufmerksam und eine Fahndung nimmt Gestalt an. Es meldet sich Sebastian. Er war derjenige, der zum Zeitpunkt des Todes der Hanna in der Nähe des Tatorts gejoggt ist. Die Ermittlungen laufen, es werden weitere Gegenstände von Hanna gefunden und über 1000 Zeugen befragt. Auch Sebastian ist als Zeuge befragt worden. Bei seiner Vernehmung werden diverse Fragen gestellt. Er beantwortet sie alle. Schließlich wird er am 18.11.2022 in Untersuchungshaft genommen. Ein Jahr später wird der Prozess gegen Sebastian eröffnet. Er wird später verurteilt und endet in der Jugendvollzugsanstalt. Zu Unrecht, wie sich später herausstellt. Es dauert 2 Jahre, bis er seine Familie wieder in Freiheit sehen kann. Wie es so weit kommen konnte, dass ein Unschuldiger 2,5 Jahre von seinen Familienmitgliedern, Freunden und der Außenwelt getrennt wird, ist im Nachhinein klar zu erkennen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Es ist einer der erschütterndsten und juristisch brisantesten deutschen Fälle der letzten Jahre.
Ja, danke Christian für die Vorstellung des Falls. Und ich habe auch jetzt gerade, wo du es nochmal vorgelesen hast, richtig Gänsehaut bekommen, weil es einfach verrückt ist, dass unser Rechtssystem manchmal so fatale Fehler ermöglicht. Das kommt ja eigentlich nicht oft vor, aber wenn man dann mal von so einem Fall hört, dann möchte man natürlich eigentlich am liebsten losheulen, weil das so unfair ist.
Ja, absolut. Es fühlt sich total unfair an. Alles, der ganze Magen dreht sich einem um, wenn man daran denkt, welche Folgen so eine Entscheidung haben kann über die gesamte Zukunft eines Menschen. Gerade dann, wenn sich dann auch noch herausstellt, dass ein solches Urteil mit Freiheitsentzug auch noch falsch sein kann.
Dabei wollte der Sebastian ja eigentlich nur helfen und den Fall auflösen und dann endet er in so einer Lage und wird zu Unrecht verurteilt. Das kann man sich total schwer vorstellen. Ich habe auch, ich bin ja ein True Crime Fan und ich schaue öfters mal auf YouTube auch Fälle aus Amerika und da kommt das ja tatsächlich auch relativ häufig vor, dass Menschen mal zu Unrecht verurteilt werden. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Rechtssystem da. Aber dass das in Deutschland vorkommt, das bekommt man eigentlich gar nicht so oft mit, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es in Deutschland nicht so häufig vorkommt wie in den USA. Vielleicht sind es aber auch die eher spektakulären, medienträchtigeren Fälle, die uns da aufhorchen lassen und uns denken lassen, dass es in den USA häufiger vorkommt. Aber auch in Deutschland kommt das immer wieder vor. Wir denken nur an den Fall Kachelmann. Auch da ist ja im Nachhinein festgestellt worden, dass er tatsächlich zu Unrecht verurteilt wurde. Nach meiner Erinnerung ging es da um den Vorwurf der Vergewaltigung. Eine ehemalige Lebensgefährtin von ihm hat ihm unterstellt, er habe sie vergewaltigt und er ist tatsächlich auch erstmal verurteilt worden. Die Folgen für ihn waren fatal. Er hat alle Aufträge verloren, seine gesamte Medienpräsenz im Fernsehen, seine gesamte Karriere lag in Scherben und letztlich hat sie herausgestellt, das stimmte alles gar nicht. Sie hat ihm das schlicht und einfach angehängt. Aber auch in diesem Fall, in unserem Fall hier, gibt es juristisch sehr, sehr viele interessante Anhaltspunkte. Wir haben uns für euch heute 3 Hauptteile rausgesucht, die wir uns auf juristischer Ebene mal anschauen wollen. Es gibt natürlich den Ermittlungsvorgang der Polizei. Es gibt die Geständniszeugen. Also es gab hier Zeugen, die ein Geständnis bezeugt haben. Und dann gibt es natürlich am Ende auch noch den Gerichtsprozess mit allen damit zusammenhängenden Details. Und darauf wollen wir heute mal eingehen. Während der Ermittlungen stoßen die Ermittler auf vermeintlich potenzielle Zusammenhänge. Sebastian als mysteriöser Jogger und seine Aussagen vor der Polizei und polizeiliche Vermutungen, die unwissentlich seinerseits so perfekt auf die Verletzungen der Hanna zutrafen, führten dazu, dass Sebastian zum Verdächtigen wurde. Und bald ist sich die Polizei auch sicher, nach einer theoretischen Fallrekonstruktion soll Sebastian, so die Annahme der Polizei, Hanna zufälligerweise beim Joggen vor dem Eiskeller erkannt haben und dann eine Extrarunde gelaufen sein, um ihr dann erneut zu begegnen. Er soll sie, so die Annahme der Polizei, von hinten überwältigt haben, auf ihrem Rücken gekniet haben. Dabei seien ihre Schulterblätter gebrochen und dann habe er mit einem stumpfen Gegenstand mehrfach gegen ihre Schläfe geschlagen, um sie widerstandsunfähig zu machen. Er habe geplant, sie sexuell zu missbrauchen. Er hat ihre Jacke und ihre Hose ausgezogen. Und dann habe er es allerdings mit der Angst zu tun bekommen, dass sie ihn vielleicht identifizieren könnte. Und hat sie dann in den Bach geschleppt. Und in diesem Bach war zu dieser Zeit Hochwasser und der Bach war deshalb besonders unruhig. Und deshalb sei sie dort ertrunken. Die Polizei hat festgestellt, das war relativ schnell klar, dass es keinen sexuellen Missbrauch gegeben hat. Aber sie hat eben hier angenommen, dass das zumindest das Ziel des Sebastian gewesen sei.
Und nun fragt man sich ja auch, welche Anhaltspunkte gab es denn überhaupt dafür, dass es so gelaufen sein sollte.
Das ist ganz interessant, ja, die vermeintlichen Beweise und ersten Anhaltspunkte und die daraus resultierende falsche Idee vom Tathergang der Polizei fingen, glaube ich, schon bereits beim ersten Blick auf die Leiche an. Das Fehlen der Hose bei ihr, und ne, also das Fehlen einer Hose bei einer Frauenleiche führt ja immer zwangsläufig, und das ist ja auch nachvollziehbar im ersten Gedanken, dazu, dass hier ein Sexualdelikt vorgelegen haben könnte zumindest. Und im ersten Sektionsprotokoll wurden dann voreilig Vermutungen angestellt, dass diese Kopfwunden von Schlägen mit einem kleinflächigen Gegenstand kommen könnten. Das heißt ja automatisch, dass das eine Fremdeinwirkung, eine Einwirkung von außen gewesen sein muss, von einer anderen Person verursacht. Und bei dieser Kombination ist tatsächlich nachvollziehbar, ne, wieso diese erste Theorie des sexuell motivierten Tötungsdelikts für die Polizei in ihren Ermittlungen so plausibel klang. Wo es jedoch problematisch wird, ist dann die Suche nach dem Täter. Der Sebastian als Jogger wirkte verdächtig, und als Sebastian sich meldet, bildet sich ein, ja, fast selbstständiger Domino-Effekt. Sebastian passte aus Sicht der Polizei zu dem Stil Mensch, die als potenzieller Täter durch einen hinzugezogenen Profiler beschrieben worden ist. Er war männlich, er war jung und sportlich, er war Single und war, ja, wie sagt man, nicht wirklich erfolgreich in der Frauenwelt. Und deshalb sei das ein Mann mit sexuellem Motiv gewesen. Das hat einfach für die Polizei alles so zusammengepasst.
Okay, aber wenn man jetzt das so hört, ne, männlich, jung, sportlich, Single, vielleicht auch jetzt nicht sonderlich erfolgreich in der Frauenwelt, diese Beschreibung des Profilers passt ja eigentlich auf viele verschiedene Männer. Kann man nicht einfach davon ausgehen, dass der Sebastian vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war?
Ja, das stimmt. Davon kann man garantiert ausgehen, und das war auch hier so. Aber apropos Ort, ne, es gibt hier noch ein paar weitere interessante Details, die man ja zwar juristisch nicht so genau analysieren kann, aber dennoch für unsere Hörer und Hörerinnen spannend sein könnte. Denn das Handy von Hannah wurde später auch gefunden und hat auch dann noch ein paar Infos geliefert, die den Fallhergang allerdings dann noch fragwürdiger machen. Denn die GPS-Daten des Handys verraten, dass der vermutete Tatort und der Tathergang nicht mit dem überlieferten Standort bzw. auch dem Heimweg der Hannah übereingestimmt haben. Die GPS-Daten zeigen nämlich, dass Hannah gar nicht am vermeintlichen Tatort war und auch später noch weiter auf einen nahegelegenen Parkplatz gelaufen sein soll. Denn von dort wird auf ihrem Handy später einen Notruf getätigt. An dieser Stelle möchte ich vielleicht ein bisschen Rechtsunterricht einschmuggeln, ne, wenn ihr erlaubt, in aller Kürze natürlich und nicht zu juristisch. Ihr wisst ja, ne, wir haben auch schon darüber gesprochen, im deutschen Strafprozess geht die sogenannte Unschuldsvermutung. Ne, die ist verankert in der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch im Grundgesetz.
Okay, das ist jetzt aber ziemlich weit weg von dem, was dort vor sich ging, oder nicht?
Ja, das stimmt, da hast du recht. Eigentlich müssten die Ermittlungen und das Verfahren Rücksicht auf den Angeklagten nehmen. Ne? Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? Das ist die Unschuldsvermutung. Man ist rechtlich so lange unschuldig, ne, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Und in diesem Fall, in diesen Ermittlungen war der Vorgang besonders für die Menge an vorliegenden undeutlichen Beweisen, die es gab, ein sehr unfaires Verfahren gegenüber Sebastian. Und ganz offensichtlich, ne, hat die Polizei hier Annahmen getätigt, die seine Unschuldsvermutung völlig außen vor gelassen haben. Und deshalb kommt man auch zu dem Schluss, ne, dass das hier nicht fair ihm gegenüber gewesen ist.
Weil er hat sich ja auch bei der Suche nach diesem unbekannten Jogger, hat sich sofort gemeldet, er war kooperativ, als die Polizei ihn da vernommen hat, und hat auch selbst auf die unprofessionellen Fragen der Polizei immer geantwortet. Theoretisch war das Urteil in dem Fall ja eigentlich gesellschaftlich schon gesprochen, bevor das Gericht überhaupt angefangen hat, da zu urteilen. Also der hatte ja eigentlich gar keine Chance.
Nein, das hatte er nicht. Ne? Die Polizei hat tendenziös ermittelt und hat die Theorie, die sie hier sich zurechtgelegt haben, weiter verfolgt und hat links und rechts nicht weiter geschaut, sondern hat sich auf diese Idee versteift. Auch die Fragen, die sie ihm gestellt haben. Ne? Er war ja eigentlich nur ein Zeuge. Ne? Es gab ja erstmal überhaupt keine Beweise oder Hinweise auf ihn, außer dass er irgendwo in der Gegend gejoggt ist. Die haben ihn dann also in der Vernehmung nach seinem Frauentyp gefragt. Die haben ihn gefragt, ob er vielleicht eine Extrarunde gedreht habe, um Hannah zu treffen. Und Sebastian, der bereits angemerkt hat, dass er Hannah überhaupt nicht kannte, und er hat das natürlich verneint, hat gesagt, nein, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen, weshalb sollte ich eine Extrarunde drehen? Und der Moment, wo sich Sebastians Zukunft dann wirklich zum Schlechten wendet und als sich alles dreht, ist, als ihm gesagt wird von der Polizei, dass er die Vernehmung nur verlassen darf, wenn er über den Tod von Hannah und den Vorgang des Abends spekuliert. Er sollte also spekulieren darüber, was dort passiert ist. Das ist ja Wahnsinn, dass die Polizei einen Zeugen oder selbst vermeintlichen Täter anhält dazu, über den Hergang dazu spekulieren. Und dann hat er also tatsächlich angefangen zu spekulieren, was da denn passiert sein könnte. Er hat ja auch nichts Böses geahnt, er war ja unschuldig. Ja. Und dann waren seine Spekulationen tatsächlich so, dass die mit den Verletzungen, die bei ihr vorgefunden wurden, übereinstimmte. Und hat auch spekuliert über Details, die dann laut der Polizei aber nur vom Täter hätte kommen können. Aber auch da völlig unberücksichtigt gelassen wird, dass möglicherweise das Täterwissen auch nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich hier reine Spekulation war.
Ja, das stimmt jetzt mit den Verletzungen überein, aber es war halt Spekulation. Und natürlich ist das einerseits Grund dafür, nochmal nachzufragen. Aber als einfacher potenzieller Zeuge, der er ja war, wird die Vernehmung ja schon ein wenig zu ernst genommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Vernehmung von ihm, die verläuft auch ganz normal, bis auf die Tatsache, dass Fotos von ihm gemacht worden sind. Also das war alles völlig im Rahmen. Aber als er dann das zweite Mal zur Polizeiwache gebeten wurde, das war der Knackpunkt. Und da wurden ihm dann diese merkwürdigen Fragen gestellt. Die Polizei hat ihm auch gesagt, er soll mal die Klamotten mitnehmen, die er anhatte, also seine Joggingkleidung. Und die ganze Art und der ganze Ablauf dieses Verhör, wie das Ganze vor sich gegangen ist, ist eben nicht mehr eine Vernehmung eines Zeugen, sondern eher die eines Verdächtigen. Ne? Und was die Polizei auch nicht gemacht hat, ist, sie hat das Verhör auch nicht per Video aufgezeichnet. Nur ein Schritt, den die sich einfach gespart haben, indem sie ihn einfach offiziell in der Rolle eines einfachen Zeugen belassen haben, haben die sich einfach gedacht, nee, aufzeichnen tun wir das hier nicht. Und das ist natürlich dann später ein Problem, wenn man das nachvollziehen möchte, was da gelaufen ist.
Auf jeden Fall. Also da tut der Sebastian einem richtig leid, wenn man das so hört, weil er ja schon richtig ausgenutzt wurde und dann auch noch vollkommen ungerecht behandelt wurde.
Völlig absurd, was die Polizei hier gemacht hat. Es ist ja richtig, dass in jede Richtung gedacht wird, aber man darf sich eben nicht zu früh auf irgendeine Theorie versteifen und dann nur noch in diese Richtung ermitteln. Aber kommen wir doch mal zum ersten Verfahren. Das wurde vor der Jugendkammer des Landgerichts Traunstein geführt im März 2024. Da Sebastian zur Tatzeit 20 Jahre alt war, war es eben vor der Jugendkammer. Denn die Gutachter, die hinzugezogen wurden, hatten ihm eine sogenannte Reifeverzögerung attestiert. Ne? Und deshalb kam hier das Jugendstrafrecht zur Anwendung, obwohl er ja formal ein Erwachsener war.
Also da kommt mir auch was bekannt vor, wo du das jetzt sagst, aber ein bisschen verwirrend ist es ja schon. Also wie genau kann man das jetzt erklären?
Das wundert mich nicht, dass dir das bekannt vorkommt. Wir haben es schon mal in einer der vorherigen Folgen angerissen, wann das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. Und vielleicht nur noch mal in aller Kürze, weil es hier wichtig ist. Für Täter, die zwischen 18 und 21 Jahren alt sind, kann das Jugendstrafrecht noch angewendet werden, wenn das Gericht feststellt, dass die Persönlichkeit des Angeklagten noch nicht vollständig ausgereift ist. Oder wenn hier eine Tat jugendtypische Züge trägt, also vielleicht irgend so ein Diebstahl unter Jugendlichen, irgendeine Mutprobe oder irgendwie sowas. Und bei Sebastian kam hier die Besonderheit dazu, dass er unter einer perinatalen Asphyxielitz. Also er hatte einen Sauerstoffmangel bei seiner Geburt und das führte zu Entwicklungsverzögerungen bei ihm. Und das Gericht folgte hier dem Gutachten, ne, was hier von einer Entwicklungsverzögerung ausging, und verhängte dann im Ergebnis unter Anwendung des Jugendstrafrechts eine Haftstrafe wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 9 Jahren Haft.
Ja, 9 Jahre, das klingt ja nach einer sehr, sehr langen Zeit, vor allem wenn man das jetzt mit unseren vorherigen Fällen mal vergleicht. Aber beim Mord im Erwachsenenstrafrecht, da wäre ja die Mindeststrafe lebenslang. Das habe ich richtig so in Erinnerung, ne?
Genau, im Erwachsenenstrafrecht ist die Haftstrafe, eine lebenslange Haftstrafe, zwingend. Also hier war das Gericht überzeugt, ne? Es war ein Mord. Das Erschütternde an diesem Fall hier ist, und da müssen wir jetzt nochmal in die Tiefe gehen, es gab keine richtigen Beweise. Es gab keine Tatwaffe. Es gab keine DNA-Spuren, die Sebastian mit der Tat in Verbindung gebracht haben. Es gab keine Videoüberwachung, die ihn am Tatort zeigten. Ich sag's mal wirklich ganz direkt, es gab keinen einzigen physischen Beweis, dass Sebastian der Täter war.
Also könnte man sagen, das war eigentlich ein reiner Indizienprozess.
Ja, vollständig. Ne? Das Gericht hat ihn ausschließlich auf Basis von Indizien und Zeugenaussagen verurteilt. Und hier kommen wir auch zu einem weiteren zentralen Problem, ne? Nämlich, und das macht diesen Fall auch sehr besonders, den sogenannten Geständniszeugen.
Ja, ich erinnere mich, vorhin hast du ja gesagt, das ist der zweite Teil, auf den du eingehen möchtest, weil im zweiten Prozess spielen ja diese Geständniszeugen eine wichtige Rolle. Was genau war denn das?
Mehrere Personen haben ausgesagt, Sebastian habe ihnen gegenüber die Tat gestanden oder zumindest ja sowas wie belastende Äußerungen gemacht. Darunter war eine Schulfreundin von ihm und ein Zellengenosse. Und das klang für die Polizei und auch später für das Gericht zunächst mal nach einem starken Beweis.
Man muss aber auch dazu sagen, dass bei der Vernehmung seiner Schulfreundin auch deutlich wirre Aussagen aufgenommen wurden. Also manche Daten und Geschichten, die stimmten nach einer Überprüfung gar nicht mehr überein. Und allgemein gelten Zellengenossen Aussagen auch doch eher als eine der unzuverlässigsten Beweisformen überhaupt, oder? Weil das ist ja wissenschaftlich schon gut dokumentiert worden, dass Mithäftlinge ja auch einen enormen Anreiz haben, irgendwie Aussagen zu machen. Vielleicht für eine Strafminderung oder weil sie Aufmerksamkeit wollen oder zum Schutz oder sonstiges. Und dann werden sie manchmal ja bewusst oder unbewusst von Ermittlern auch beeinflusst. Und je länger denn ein Mensch in einer Zelle sitzt und über den Fall nachdenkt, desto mehr können sich ja auch Erinnerungen verformen und dann kann etwas anders interpretiert werden oder auch gänzlich neu konstruiert werden, oder?
Ja, Sophie, da hast du völlig recht. Und auch was dieses vermeintliche Geständnis Sebastians da vor seinen Zeugen angeht, ist eigentlich gar nichts Vorwerfbares zu erkennen. Ne? Denn bei einem Abend mit Freunden und viel Alkohol soll er, so die Aussagen der Zeugen, über den Tod von Hannah spekuliert haben und über die auch auf ihn konzentrierten Ermittlungen der Polizei gelacht haben. Und er soll dann sowas gesagt haben wie, ja, dann soll ich wohl gewesen sein. Und im Sinne eines Hauptverdächtigen in einer so ausweglosen Situation, ne, denn er war ja zu diesem Zeitpunkt schon ein Verdächtiger, der diese willkürlichen Umstände der Polizei annimmt, ist das schon irgendwie komisch, ne, wenn man dann so sagt, ja gut, dann soll ich es wohl gewesen sein. Ne? Und dann wurde er hier von der Polizei und auch vom Gericht beim Wort genommen. Ne? Also im Verfahren wurde dann dieser Satz und die vermeintlichen Zeugenaussagen genutzt, um das alles gegen ihn zu verwenden. Ne? Und erst letztendlich im zweiten Verfahren kam das Gericht dann zu dem Schluss, dass diese Zeugen völlig unglaubwürdig sind. Und genau das hat dann den Fall auch oder dem Fall hier seine grundlegende Wendung gegeben.
Apropos zweites Verfahren, warum gab es denn eigentlich zwei Verfahren?
Ja, es gab hier einen zweiten Prozess, nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben hat. Und dann gab es eine Neuverhandlung vor einem anderen Gericht. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. die Revisionsinstanz, ne, die das erstinstanzliche Urteil überprüft, die prüft nicht den ganzen Fall nochmal neu, sondern sie prüft nur, ob die erste Instanz Rechtsfehler im ersten Verfahren gemacht hat, also ob das Gesetz korrekt angewendet wurde und ob das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist. Das Revisionsgericht schaut aber nicht auf die Beweise und sagt dann, ja, derjenige ist schuldig oder unschuldig. Und hier war es eben so, ne, dass der BGH im Fall von Sebastian solche Verfahrensfehler festgestellt hat. Und deshalb wurde das Urteil des Landgerichts Traunstein aufgehoben und die ganze Sache wurde zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen. Es musste neu verhandelt werden.
Okay, und dann haben ja letztendlich auch die Vorsitzenden der Jugendkammer sozusagen gewechselt. Was hatte das denn dort juristisch auf sich?
Ja, das passierte gar nicht so plötzlich, wie das vielleicht klingt, ne? Aber tatsächlich wurde hier die vorsitzende Richterin ausgewechselt, weil sie als befangen galt. Befangen ist für ein anderes Wort vielleicht so etwas für voreingenommen oder parteiisch oder so, ne? Und ein Gericht oder eine einzelne Person des Gerichts, in diesem Fall hier die vorsitzende Richterin, kann für befangen erklärt werden, wenn eine der Parteien, also eine der beteiligten Prozessparteien, also zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, aber auch häufiger noch die Verteidigung, den Antrag gestellt hat, ne, dass das Gericht befangen ist, ne? Hier in dem Fall war es so, dass dem Antrag tatsächlich stattgegeben wurde, weil die vorsitzende Richterin mit der Staatsanwaltschaft offenbar im Hintergrund E-Mails ausgetauscht hatte. Und diese E-Mails wurden aber der Verteidigung nicht vorgelegt. Die hatte schlicht keine Kenntnis davon, ne? Und das geht natürlich nicht. In so einem Verfahren müssen alle Parteien auf dem gleichen Stand sein. Und es geht nicht, dass eine Richterin da im Hintergrund mit der Staatsanwaltschaft E-Mails austauscht. Und deshalb kam es hier auch meines Erachtens völlig zu Recht zu einem Austausch, dann mit einer neuen Vorsitzenden.
Man denkt ja oder man geht eigentlich auch davon aus, dass Richter und Richterinnen ja immer neutral bleiben müssen und dann hört man sowas. Du sagst aber jetzt, der Antrag wurde erstmal zurückgewiesen. Was genau meinst du damit?
Tatsächlich ist es ja so, dass der Antrag auf Befangenheit bei dem zuständigen Gericht selbst gestellt wird. Ne? Das heißt, man beantragt, dass das Gericht selbst feststellt, dass es hier befangen ist. Ne? Und oh Wunder, ne? Häufig ist es dann eben so, dass das Gericht selbst erstmal sagt, nein, ne, ich war nicht befangen. Ja. Naja, jedenfalls wurde dem Revisionsantrag, ich habe es schon gesagt, stattgegeben und das Urteil wurde aufgehoben. Und im September 2025 begann dann eben der neue Prozess, diesmal vor einer anderen Richterin. Und er endete am 25.11.2025 dann mit einem Freispruch für Sebastian. Und hier war es sogar so, dass am Ende sogar die Staatsanwaltschaft den Freispruch beantragt hat.
Das ist ja verrückt und auch ziemlich außergewöhnlich, oder? Weil normalerweise hält ja die Staatsanwaltschaft an der Anklage fest.
Die Staatsanwaltschaft ist ja diejenige, die Anklage selbst verfasst hat. Und wenn sie dann selber hier einen Freispruch beantragt, dann kann das nur bedeuten, dass die Beweislage so dünn war und das ganze Konstrukt so in sich zusammengebrochen ist, ja, dass selbst die Staatsanwaltschaft hier als Anklagebehörde keine Grundlage mehr für eine Verurteilung sieht, ne? Und die Verteidigung ist hier sogar noch weiter gegangen und hat einen Freispruch erster Klasse gefordert, also einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld, also nicht nur einen Freispruch, weil ihm etwas nicht bewiesen werden konnte, sondern weil sogar positiv festgestellt werden kann und bewiesen werden kann, dass er nicht der Täter war. Ein sogenannter Freispruch erster Klasse. Das Gericht ist dem zwar nicht gefolgt und hat nicht festgestellt, dass er es definitiv nicht gewesen ist, hat aber festgestellt, dass die Beweise oder die Beweislage und auch die Indizienlage hier überhaupt nicht ausreichen, um zu einer Verurteilung zu kommen, ne?
Also im Fall Sebastian bleibt eigentlich die Wahrheit dann offen. Ne? Das Gericht konnte ja nicht klären, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Hanna ist tot, Sebastian ist frei und irgendwo in der Mitte dazwischen liegt dann eine Wahrheit, die vielleicht nie jemand kennen wird.
Ja, auch die Richterin hat hier festgestellt und gesagt, der Prozess habe einfach nicht aufklären können, was mit Hannah geschehen ist. Wir wissen es nicht.
Ja, aber Gott sei Dank gab es ja noch eine Wendung in diesem Fall, weil der arme Sebastian, der war dann zu Unrecht verurteilt worden. Und das ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, ein sehr erschreckender Gedanke. Ein Mensch wird zu 9 Jahren Haft verurteilt, nicht mal, weil er schuldig ist, sondern weil eben so ein fehlerhaftes Verfahren zu einem fehlerhaften Urteil geführt hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hat sich die Richterin nach dem Freispruch ja auch noch persönlich, auch sehr emotional für das Unrecht entschuldigt, was ihm das Rechtssystem da zugefügt hatte.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Moment, dass jemand, der so lange nicht in Freiheit war und das zu Unrecht, dann am Ende des Gerichtes nochmal zumindest sowas wie eine Entschuldigung erhält, ist eigentlich das Mindeste, was man machen kann. Es gibt natürlich dann noch so eine Haftentschädigung, also er kriegt dann auch Geld dafür, für die Zeit, wo er unrechtmäßig inhaftiert war. Aber das ist derart gering und das wiegt natürlich auch nicht mal ansatzweise einen Freiheitsentzug auf. Aber diese Justizirrtümer sind ein reales Phänomen und es zeigt auch, dass unser Rechtssystem, von dem ich übrigens sehr überzeugt bin und anders als, glaube ich, in vielen anderen Ländern, können wir uns hier auf unser Rechtssystem verlassen, grundsätzlich. Das zeigt auch meine inzwischen 20-jährige Erfahrung. Ich habe es noch nie mitbekommen, dass irgendein Gericht hier willkürlich geurteilt hat oder so. Aber trotzdem ist jedes System natürlich nicht unfehlbar und so auch hier kommt es immer wieder vor, dass auch jemand mal zu Unrecht verurteilt wird. Da steckt ja auch keine Absicht der Gerichte hinter. Ja, es gibt dafür zahlreiche historische Beispiele. Wir hatten es angesprochen, zum Beispiel Kachelmann, aber auch andere. Und hier hat eben dieses falsche Urteil dazu geführt, dass er, Sebastian, ganze 945 Tage nicht in Freiheit war, bevor er dann letztendlich freigesprochen wurde.
Ja, 945 Tage, das sind fast 3 Jahre für etwas, das er ja gar nicht getan hat. Und er wollte ja eigentlich nur helfen und den Fall mit auflösen. Was macht das psychologisch mit einem Menschen? Das fragt man sich natürlich.
Das frage ich mich auch, und das muss wirklich schrecklich sein. Aber Sophie, das kannst du uns, glaube ich, besser erläutern. Wie ist denn deine fachfrauliche Sicht auf diesen psychologischen Teil?
Also ich glaube, was am meisten erschüttert an diesem Fall ist wahrscheinlich auch der Moment, an dem das System aufgehört hat, ihm zuzuhören, an dem Sebastians Vertrauen und das seiner Familie enttäuscht wurde, in dem das System seine Unschuld einfach ignoriert hatte und sich aktiv ja gegen ihn gewendet hat. Wenn wir mal chronologisch anfangen, dann fällt mir besonders auch die Untersuchungshaft, also die Inhaftierung vor einem rechtskräftigen Urteil ins Auge, weil das ist ja auch eine sehr einschneidende Erfahrung für einen Menschen, besonders dann, wenn man unschuldig ist. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber in so einer Situation war. Psychologisch betrachtet passiert hier nämlich Folgendes. Die Person, die verliert ja schlagartig die Kontrolle über das eigene Leben. Du hast plötzlich keine sozialen Kontakte mehr und deine ganze Identität, also ich bin Sebastian, ich bin 20 Jahre alt, ich lebe mein freies Leben, das wird plötzlich ersetzt durch, ich bin jetzt einer von vielen Untersuchungshäftlingen und ich werde des Mordes verdächtigt. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff in das eigene Selbstbild.
Man kann sich regelrecht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss. Kann man sowas überhaupt psychologisch dann wieder vernünftig aufarbeiten?
Ja, das ist möglich, aber das dauert auf jeden Fall. Und natürlich hinterlässt sowas auch Narben. Wenn man sich Studien anschaut zu unschuldig inhaftierten Menschen, dann konnte gezeigt werden, dass viele auch Symptome einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, entwickeln, weil man hat ja natürlich auch zusätzlich diesen Vertrauensverlust in die Institutionen, vielleicht auch in andere Menschen. Man bekommt Schlafstörungen, Flashbacks, Hypervigilanz, also Hypervigilanz ist so eine erhöhte Wachsamkeit. Und in unserem Fall ist das auch besonders markant, weil all dies in einem Alter geschieht, in dem man eigentlich erstmal anfängt, sein eigenes Leben aufzubauen.
Ja, Sebastian war 20 Jahre alt, als er verhaftet wurde. Ne? Also ein ganz junger Mensch und dazu ja auch noch, wie wir gehört haben, mit einer Entwicklungsverzögerung. Und er war 23, als er dann freigesprochen hat. Aber diese Jahre, die bekommt man ja nicht zurück. Die sind weg, ne? in einer ganz entscheidenden Lebensphase. Ne?
Ja, also selbst eine finanzielle Entschädigung, die bringt einem ja gar nichts in diesem Fall. Das ist zwar ein Symbol, vielleicht auch ne, eine Art Anerkennung für das Unrecht, das ihm geschehen ist, aber das Leid, was er da erlitten hat, das kann ja kein Geld der Welt ausgleichen. Das ist ja auch eine der fundamentalsten Grenzen des Rechtssystems. Das Rechtssystem kann zwar korrigieren, aber das kann natürlich solche Lebenserfahrungen nicht heilen.
Was ging denn in den Köpfen der Polizei und der Ermittler anfänglich vor? Ne? Was ist denn da aus deiner Sicht passiert und schiefgelaufen?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass am Anfang wahrscheinlich erstmal ein Schock da war. Ne? Also wir haben eine junge Frau, Anfang 20, die tot im Fluss gefunden wurde. Und dann ist das nicht nur ein kleines Dorf, in dem ja eigentlich nie irgendwas Dramatisches passiert, sondern auch noch ein Feiertag und ne, die Kollegen, die haben Familien, Kinder und vielleicht auch selbst Töchter in diesem Alter. Und wenn man dann von so einem Fall hört, dann ist das natürlich erstmal ein Schock und der erste Impuls ist meistens auch kein professioneller, sondern eher ein menschlicher, weil man dann denkt, oh, das ist ja was ganz Abscheuliches, was hier jetzt aufgedeckt werden muss und sofort bestraft werden muss. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem, dass niemand da offen benannt hat, aber worüber sich jeder eigentlich im Klaren ist, nämlich die Ermittler sind ja auch keine Maschinen. Und sie tragen auf jeden Fall diesen Fall auch mit nach Hause. Der hat sie bestimmt auch erschüttert. Und bei jedem Fall wie diesem, wenn wir ein junges Opfer haben, eine kleine Gemeinde und auch eine maximale öffentliche Aufmerksamkeit noch dazu, entsteht natürlich so ein unsichtbarer Druck für die Ermittler. Nämlich der Druck, dass man sofort oder schnellstmöglich eine Antwort liefern muss, was da jetzt passiert ist. Und ich glaube, dieser Druck ist den Ermittlern dann schon zu Kopf gestiegen.
Ja, genau. Und dieser Situation ne, kommt dann Sebastian plötzlich ins Spiel. Und plötzlich hat man ein Gesicht ne, für dieses tragische Schicksal.
Genau, ja. Also was darauf folgt, ist höchstwahrscheinlich auch kein bewusster Entschluss, okay, den belasten wir jetzt zu Unrecht, so nach dem Motto, sondern eigentlich eher was ganz Subtiles, was da geschehen ist. Ne? Die Ermittler beginnen nämlich, sich die Puzzleteile von dem Fall so zu drehen, dass sie eben zur Geschichte passen. Und Details, die dann nicht ins Bild passen, die werden dann so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Und die Details, die das bestätigen, die werden dann genauer angeschaut. Und das fühlt sich nicht wie Manipulation für die Ermittler in diesem Moment an, sondern eben wie sozusagen wie so ein Bauchgefühl oder eine Intuition.
Ja, dieses Gefühl, etwas zu wissen, ne, ist das Trügerischste in der gesamten Geschichte. Ne? Das denken wahrscheinlich auch die Ermittler und die Mitmenschen der Gemeinde und auch die Familien der beiden Beteiligten. Ne?
Und dazu kommt noch ein ganz wichtiges psychologisches Phänomen, nämlich die emotionale Investition. Ja? Je länger ein Ermittler an einem Fall arbeitet, desto mehr wird die Hypothese zur Überzeugung und die Überzeugung zur Identität, also ne, zuzugeben, dass man jetzt auf dem falschen Weg war, das bedeutet ja nicht nur, dass man jetzt sich einen beruflichen Fehler eingestehen muss, sondern es bedeutet dann auch, sich selbst zu fragen, war ich vielleicht Teil des Unrechts? Und diese Frage dann mit Ja zu beantworten, ist für die meisten Menschen kaum auszuhalten. Der Freispruch, der trifft die Ermittler deshalb auch natürlich auch nochmal anders, als die Öffentlichkeit denkt. Der Freispruch ist den Ermittlern natürlich nicht egal oder gleichgültig, sondern ist verbunden mit einer Last, mit vielleicht sogar einer sehr schweren Last, die viele dann wahrscheinlich nie öffentlich äußern werden.
Ja, man denkt dabei wahrscheinlich auch sofort an die Familie und Angehörigen ne, von Sebastian. Ne? Wie müssen die sich gefühlt haben, als er dann plötzlich in Haft genommen wurde? Ne? Denn die gingen ja die ganze Zeit davon aus, ne, dass und ja auch zu Recht, ne, sie kannten ja ihren Sebastian und haben ihm diesen vermeintlichen Mord auch gar nicht zugetraut und mussten dann mit ansehen, wie ihre unserem Sohn da ein solches Schicksal widerfährt und man fühlt sich machtlos, ne? Und es hätte ja auch ein Unfall sein können hier, ne? Und die Familie hofft natürlich, ne, dass dann auch die Unschuld des Sohnes bewiesen werden kann, oder vielleicht irgendein Unfall oder so, ne? Und die Verteidigung hier, also in Form der Verteidigerin, Regina Rick hieß die Verteidigerin von Sebastian, die hat auch die Theorie eines Unfalltods ins Spiel gebracht, ne? Obwohl dann viele skeptisch waren und dann ja aufgrund auch der tendenziösen Ermittlungen das wahrscheinlich gar nicht mehr hören wollten, ne? Und nach Auffassung der Verteidigung habe es auch hier andere Indizien gegeben, die auch vielleicht auch auf noch eine zweite involvierte Person hindeuteten, ne? Dann gab es ja auch noch diesen mysteriösen Notruf, ne, von dem Handy an einem anderen Ort. Die Hose ist nie aufgetaucht und diese ganz ungewöhnlichen und schweren Verletzungen bei Hannah, ne? Auch dafür hätte es plausible andere Erklärungen gegeben. Und dann als Familie mitzubekommen, wie einfach nur in eine Richtung ermittelt wird und die Möglichkeit eines Unfalls überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, das ist schon auch für die Familie, denke ich, schwer auszuhalten, ne? Hier wurde ja sogar auch später herausgefunden, ne, dass so ein Notruf theoretisch auch, ne, bei einer Berührung um kalten Wasser ausgelöst werden kann, ne? Und auch die Kopfverletzungen können ja auch eine völlig andere Ursache haben, ne? Zum Beispiel bei einem Sturz oder so, ne? Und die fehlende Hose und auch alle weiteren schweren Verletzungen, auch das kann durch das Wasser erklärt werden, ne? Denn ich hatte es gesagt, ne, es war Hochwasser und der Bach war außergewöhnlich schnell und auch gefährlich. Und das Wasser hat es hier ja sogar geschafft, ne, aufgrund der Kraft, ihr, der Hannah, die Ringe vom Finger gezogen hat, ne? Und statt also auch in Richtung eines möglichen Unfalls hier zu ermitteln, wurde sofort in Richtung Sebastian ermittelt. Und das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor, für natürlich für Sebastian selber, aber auch für seine Familie, das auszuhalten, ne? Dass man das Gefühl hat, da geht es nur in eine Richtung und Sebastian hat keine Chance.
Ja, absolut. Also für die Familien muss das ja ein ähnlich schlimmer Albtraum gewesen sein wie für Sebastian. Darüber wurde in den öffentlichen Berichterstattungen aber nicht wirklich was berichtet, weil letztendlich haben wir jetzt ein Kind, was von einem auf den anderen Tag in einer Situation steckt, die viele sich im Leben nicht vorstellen könnten. Und die man sich natürlich auch nicht vorstellen möchte. Weil versucht euch das mal jetzt, wenn ihr das so hört, vor eurem inneren Auge mal zu führen, mal vorzustellen, ihr habt ein Kind, einen Sohn, 20 Jahre alt, der steht plötzlich im Mittelpunkt eines Mordverdachts. Und das ist jetzt nicht irgendwo in einer anonymen Großstadt, sondern in einem Dorf, in dem ihr alle vielleicht schon euer Leben lang lebt, einkauft oder auch, ne, normale Dinge tut, in dem euch einfach auch jeder kennt.
Ja, das können wir als Großstadtbewohner, ne, Sophie, du in Berlin und ich im beschaulichen Köln, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, ne, welchen sozialen Druck auch das, ne, jeder weiß es, ne, und alle gehen natürlich dann auch aufgrund der Presseberichte davon aus, ja, der war's, aber du hast recht, ne, auch die Familie des Angeklagten wird grundsätzlich im Prozess, ja, spielt eher keine Rolle, ne, wie es denen geht.
Ich bin ja auch im Dorf aufgewachsen und ich erinnere mich noch ganz gut, wie das damals war, dass, ne, das Leben der Nachbarn war grundsätzlich immer interessanter als das eigene Leben. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, wie sich die Familie gefühlt hat, weil wir das ja häufig auch so erleben, nicht nur jetzt in Strafprozessen, sondern auch, ne, auf YouTube wird irgendeine Behauptung gemacht und dann gibt's Menschen, die glauben es einfach gleich, ne, ohne das zu hinterfragen. Und das wird hier auch der Fall gewesen sein. Das ist ja nochmal eine andere Nummer als ein YouTube-Video, sondern das war richtig vor Gericht. Ja. Und genau das macht ihre Situation ja auch so isoliert und so schwer. Und ich denke auch vor allem an diese Momente, die man vielleicht nicht gleich im Kopf hat, ne? Zum Beispiel jetzt Heiligabend, als der Sohn auf einmal nicht mehr am Tisch saß oder, ne, das schweigen am Telefon, wenn die Mutter ihren Sohn sagt, hey, wir glauben an dich und wir sind für dich da und wir kriegen dich da raus. Und er weiß gar nicht, was er sagen soll und schweigt vielleicht nur am Telefon. Und in der Psychologie gibt es dafür tatsächlich auch einen Begriff, nämlich sekundäre Traumatisierung. Also das Phänomen, dass Menschen, die nahestehenden Personen beim Leiden zusehen, selbst auch traumatische Symptome entwickeln. Und das kennen wir vor allem von Angehörigen von beispielsweise Kriegsopfern oder auch Pflegekräften, von Therapeuten, die jetzt schwere Schicksale begleiten mussten. Aber es trifft auch Familien eben von Angeklagten. Und bei ihnen kommt dann auch noch etwas hinzu, nämlich die Scham, ja, also diese öffentliche Verurteilung. Wahrscheinlich hatten sie auch nicht groß Unterstützung jetzt von den Nachbarn, die gesagt haben, hey, wir stehen zu euch, wir helfen euch, sondern die haben wahrscheinlich einfach nur geschwiegen oder sich gegen die Familie sogar gestellt.
Ja, und was hier ja auch ganz besonders dazu führt, wahrscheinlich, dass sich Sebastians Mutter im Speziellen auch schuldig gefühlt hat, war ja der Umstand, dass es Sebastians Mutter war, ne, die sich bei der Polizei zunächst gemeldet hat. Es gab ja hier einen Zeugenaufruf der Polizei und sie hat sich dann gemeldet, weil sie gedacht hat, der war ja zu dem Zeitpunkt joggen, ne, und ne, der könnte ja vielleicht was dazu sagen. Und dadurch hat sie ihren Sohn ja quasi in die Ermittlungen hineingebracht, ne, in dem Glauben natürlich das Richtige zu tun und hier bei der Aufklärung beizutragen. Ne. Aber letztendlich hat ja das dazu geführt, ne, dass dann so tendenziös ermittelt wurde. Und ja, sie muss sich ja unglaubliche Vorwürfe gemacht haben, ne, dass sie das überhaupt gemacht hat. Ne. Auch wenn sie natürlich eigentlich ja das Richtige gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das stelle ich mir auch nochmal sehr, sehr schwer vor, was wahrscheinlich mit sehr vielen Schuldgefühlen auf ihrer Seite verbunden ist. Und genau hier kommen wir auch zu etwas, das wir in der Psychologie als soziale Ächtung beschreiben. Also ein Mechanismus, der eigentlich schon so alt ist wie die menschliche Gemeinschaft selbst. Nämlich in kleinen sozialen Gruppen ist der soziale Ausschluss eine der mächtigsten Formen von Bestrafung. Und das muss also nicht immer so ein großer, lauter Ausschluss sein aus einer Gemeinschaft, ne? Oder es muss jetzt nichts Aggressives sein, sondern das ist oft so ein Schweigen, vielleicht der Nachbar, der jetzt dich auf einmal nicht mehr grüßt oder die Blicke, die du dann im Supermarkt bekommst oder ne, die fehlenden Einladungen zum Geburtstag. Das sind alles so subtile Dinge, die natürlich sehr viel Schaden anrichten können.
Ja, wobei das klingt fast banal, ne, im Vergleich zu 9 Jahren Freiheitsentzug, ne?
Das kann ich verstehen, das klingt banal, aber letztendlich haben solche kleinen Dinge auch eine massive Wirkung, weil du musst dir vorstellen, die passieren jeden Tag, vielleicht auch ohne Ende, weil es ja keine Verhandlung gibt, in der man sich jetzt verteidigen kann, also ne, die Familie sozusagen. Und die soziale Ächtung einer Familie, die endet meistens auch nicht mit einem Freispruch.
Und was hier ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, Sophie, daran müssen wir auch denken, wie muss es Hannas Familie gegangen sein? Ne? Denn nicht nur die Angehörigen des vermeintlichen Täters, sondern natürlich auch erst recht die Angehörigen von Hannas Familie. Ne? Das muss ja furchtbar sein.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in dieser Folge uns natürlich sehr viel auf Sebastian konzentriert und das Unrecht, was ihm widerfahren ist. Aber parallel gibt es ja auch noch eine Familie, die ihre Tochter für immer verloren hat. Nicht nur durch ein Urteil, sondern eben durch Tod. Und für sie ist der Freispruch von Sebastian wahrscheinlich gar keine Erlösung, weil sie haben jahrelang ja geglaubt, sie wissen jetzt, wer für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist. Und unser Gehirn mag es ja, wenn Dinge abgeschlossen werden können, ne, mit einer Erklärung. Und dann muss das natürlich echt eine komplizierte Trauer sein, wenn jetzt am Ende rauskommt, ach nee, der war es doch nicht. In der Psychologie, da gibt es auch einen Begriff dafür, das nennt sich Prolonged Grief Disorder. Also eigentlich auf Deutsch sozusagen ein Zustand, in dem die normale Trauerverarbeitung durch äußere Umstände blockiert wird. Für Hannas Eltern wurde der Trauerprozess jahrelang durch den laufenden Prozess sozusagen überlagert. Der Fokus lag ja immer auf Gerechtigkeit und dem Prozess selbst. Und nachdem der dann wegfällt, ist die ursprüngliche Trauer um das verlorene Kind dann wieder da. Und vielleicht verstärkt das ja dann sogar nochmal das Erlebte.
Hier hat das System ihnen in gewisser Weise etwas weggenommen, nämlich die Hoffnung auf den Abschluss. Wobei das System das ja auch nicht extra gemacht hat, sondern es hat ja sogar dann einen ursprünglichen Irrtum zu Recht wieder geändert, ne, und Gott sei Dank ihn hier freigesprochen. Ne. Dennoch fehlt für Hannas Familie natürlich hier der Abschluss. Ne. Es ist nach wie vor nicht geklärt, ne, was mit ihr passiert ist. War es vielleicht ein Unfall? Gab es doch einen Täter? Und wenn ja, wer? All das ist natürlich schwierig, dann auch die Trauer zu verarbeiten. Ne.
Ja, genau. Also der Freispruch, der war natürlich notwendig, weil er ja unschuldig war. Aber der Freispruch löst ja auch keinen einzigen der menschlichen Schmerzen, die dieser Fall hinterlassen hat, sowohl für Sebastian als auch für die Familie von Hanna. Das Erschütternde ist ja auch, dass Sebastian und seine Familie und die Familie von Hanna, die haben ja alles richtig gemacht. Die haben kooperiert und sie haben dem System vertraut und trotzdem ist dann sowas passiert.
Wenn man irgendwie sowas wie so eine Art Fazit ziehen möchte, ne, dann muss man leider sagen, es gibt kein gutes Ende. Ne. Hanna ist tot, Sebastian wurde zu Unrecht verurteilt, er saß 3 Jahre im Gefängnis und man weiß nicht, was passiert ist.
Und das ist vielleicht auch die Lektion, die für uns am tiefsten geht sozusagen. Ja, also nicht für das Rechtssystem selbst, sondern eben für uns alle als Menschen. Weil manchmal reicht es ja gar nicht, einfach das Richtige tun zu wollen, sondern das Schicksal dreht sich dann trotzdem irgendwie gegen einen. Und die einzige Antwort darauf, die ich kenne, ist eigentlich Solidarität, ja, also die Bereitschaft, dass wir da hinsehen und dass wir zuhören und eben nicht wegschauen, vor allem wenn jemand alleine da gegen eine Ungerechtigkeit kämpft. Und vor allem Sebastians Familie, die hat jahrelang allein gekämpft und größtenteils haben die wenig Hilfe und Aufmerksamkeit bekommen und das sollte uns natürlich nicht kalt lassen.
Ja, Sophie, da sagst du etwas ganz Wichtiges. Das habe ich so auch noch nie in einem Gerichtssaal gehört. Aber es ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir denn noch erzählen, was in der nächsten Folge drankommt?
Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal, Christian.
Ja, auch der nächste Fall ist ein ganz besonderer Fall und ich finde ihn auch verstörend in einer Form. Am Ende des Falls stirbt ein 15-jähriger Junge und das Besondere ist, die Polizei ist live dabei. Wie genau und was dort passiert ist, das verraten wir noch nicht. Das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Abonniert uns gerne, wie immer, schickt uns gerne Anregungen, auch Kritik, können wir gut vertragen. Gerne bitte uns bewerten, das ist ganz wichtig. Und ja, beim nächsten Fall geht es wieder spannend zu und dafür abonniert uns gerne.
Genau, dann verpasst ihr die Folge nämlich nicht und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, bis dahin, Sophie, vielen Dank. Es hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht.
Es war ein sehr spannender Fall. Also das haben wir auch super analysiert, finde ich. Und ich bin gespannt auf den nächsten.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.